Gut, wir starten also mit dem Workshop Prophetie. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns Erfahrung mit Prophetie haben. Gute und vielleicht auch weniger gute. Man kann auch mit einer Gabe überraschende Erfahrungen machen, wo man sagt, ist nicht unbedingt mein Ding oder es ist schwierig. Es gibt eine Zunahme der Prophetie. Und ich will uns das ein bisschen deutlich machen anhand eines ganz klaren Wortes. Das kennt ihr alle aus der Apostelgeschichte. Das ist das Wort, als der Geist Gottes ausgegossen wird, Apostelgeschichte 2. Und Petrus steht dann auf und erläutert, was dort geschehen ist. Nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes, heißt es, auf alles Fleisch. Kol Bashar in Hebräischen bedeutet alles, was von Gott geschaffen ist. Und er nimmt Bezug auf eine Joel-Zitat. Wenn wir mal die Bibeln haben, schlagen wir mal auf. Das Joel-Zitat ist dort wiedergegeben, Apostelgeschichte 2. Und dort lese ich mal ab Vers 14. Das Pfingstgeschehen ist passiert, der Geist Gottes ist auf die Versammlung gekommen und sie reden in anderen Sprachen und hören in anderen Sprachen. Da tat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die aus Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, so wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages, also 9 Uhr morgens. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, auf alles Geschaffene, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Eure Ältesten werden Träume haben, ja auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in diesen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große herrliche Tag des Herrn kommt. Es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Soweit dieses Zitat von des Propheten Joel. Und vielleicht ist uns das selber so noch nie so bewusst geworden, dass mit der Ausgießung des Heiligen Geistes eine Zunahme von Prophetie verbunden ist. Und wenn wir das sehen, wir kommen immer näher an den großen Tag des Herrn, an das Finale, wenn Jesus wiederkommt und die ganze Welt nochmal neu aufgestellt wird und all diese Dinge. Und ich gehe davon aus, dass der Geist immer mehr ausgegossen wird. Deshalb, viele sagen, wo belegst du das mit der Erweckung und so weiter? Wie gehen wir davon aus? Also als ich geboren wurde, lebten etwa so ein Drittel so viele Menschen auf der Erde wie heute. Und ich heiße nicht Methusalem. Und heute leben so viele Christen, bekennende Christen auf der Erde, wie Menschen als der Zeit, als ich geboren wurde. Ja, dass wir uns das nur von Zahlen, 2,6, 2,4 Milliarden. Und das ist erstaunlich und insgesamt sind wir 7,3 Milliarden Menschen jetzt. Ja? Und da merkt man, in dieser Zeit leben wir. Und es ist außerordentlich, dass das prophetische Charisma in den letzten 110 Jahren enorm auf die Plattform wiedergekommen ist. Das war viele Jahre, es war immer da, kirchengeschichtlich. Menschen, die sagen, das ist nie vorgekommen, das stimmt nicht. Das kann man kirchengeschichtlich überhaupt nicht nachweisen. Es hat Äußerungen gegeben, dass das mal zurückgegangen ist. Aber es kommt rasant auf. Und so besonders natürlich in anderen Kontinenten, aber auch in Europa. Die Vineyard-Bewegung ist damit verbunden, dass das prophetische Charisma eine Rolle spielt. Es gab auch kritische Momente, als man merkte, die Propheten fangen an zu lehren. Das ist immer schwierig, wenn ein Prophet Lehre und Prophetie, also Offenbarung und Lehre, nicht unterscheiden kann. Das korrespondiert miteinander, ist aber nicht das Gleiche. Und dennoch müssen wir schauen, wie können wir zu einem reifen Umgang kommen. Was wir erlebt haben, die Vineyard-Bewegungen, also weltweit kenne ich nicht genauso, aber in vielen charismatisch geprägten Gruppierungen, auch unsere Gemeinde, in der ich zu Hause bin, in Braunschweig, hat seit 17 Jahren prophetischen Dienst, wo Leute ausgebildet werden im prophetischen Dienst und weitergeführt werden und so weiter. Und die Prophetie gehört zu uns, zur Gemeinde dazu. Ist was immer vorkommt. Hat überall seinen Platz, in jeder Sitzung, in jedem Hauskreis. Prophetie ist wichtig. Also ich gehe davon aus, dass es eine Zunahme von Prophetie gibt. Und es gibt eine Basisbegabung des prophetischen Hörens. Im Alten Bund war es so, da kam der Heilige Geist über einen Menschen, meinetwegen ein Prophet, empfing die Offenbarung und damit hatte er eine Autorität, die fast vergleichbar die eines Königs war. Und da gab es die Botenformel, so nennen wir das, so spricht der Herr, das ist die Botenformel, ja? Und dann kam die Aussage. Und das finden wir im Neuen Testament so nicht. Im Neuen Testament ist es so, dass der Geist Gottes durch alle Generationen geht. Also junge Leute, eben saßen hier noch Kinder, also Kinder können prophetisch reden, ja, Jugendliche können prophetisch reden. Ich weiß, als ich mal vor vielen Jahren eben starke Erkrankung hatte, das war eine ganz starke Gürtelrose und ich hatte wahnsinnige Schmerzen im ganzen Körper, besonders im Bein. Und da hatte ein 3- oder 4-jähriger Junge nachts seinen Papa geweckt und hat gesagt, hat geweint, wir müssen für Pastor Heiner beten. Ich habe gerade gesehen, wie eine Schlange ihn in sein Bein gebissen hat. Und der hat dolles Aua und Jesus will ihm helfen. Interessant, ja? Und es war wirklich eine Nacht, wo es am schlimmsten war. Wo ich denke, Gott kann die kleinen Kinder gebrauchen, ja? Wunderbar. Und auch die Älteren. Die sollen auch Träume haben zumindest, ja, und sollen jedenfalls eine prophetische Wahrnehmung haben. Ich gehe also davon aus, dass sich das Prophetische ausweitet. So wie wir heute vom allgemeinen Priestertum aller Glaubenden sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr den Terminus schon mal gehört habt, diese Aussage, allgemeines Priestertum aller Gläubigen. Das gibt's inzwischen in der katholischen Kirche, auch seit dem Zweiten Vatikanum, dass man sagt, jeder Christ, in dem Christus lebt, hat sowas wie ein Priester, ist ein Tröster, ein Beistand im Namen Jesu und vieles andere mehr. Hat eine Autorität auch, jeder. Ja? Zweite Vatikanum nachzulesen. Ja? Es gibt nicht nur die hauptamtlichen Priester, es gibt auch das allgemeine Priestertum aller Gläubigen seit 1966 in der katholischen Kirche. Und die Protestanten sind etwas eher auf diesen Gedanken gekommen. Und so wie das Priestertum aller Gläubigen gibt, gibt es ein allgemeines Prophetentum aller Gläubigen. Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, wenn er über die Versammlung einer Gemeinde spricht, das soll nicht durcheinander gehen, ihr sollt da nicht alle drauf losmachen, sondern lasst reden, 2, 3 und die anderen sollen dann erstmal prüfen und dann kann ein anderes Element kommen. Und dann schreibt er so fast nebenbei, ihr könnt ja alle prophezeien. Sagt er, jetzt prophezei du mal und dann bist du dran. Ja? Wir gehen einfach mal der Reihe nach. Geht das so? Ja. Und Jesus geht darauf ein, auf diese Basisbegabung, Gott zu hören, die jeder Christ hat. Jesus sagt in seiner Endzeitrede über den guten Hirten, meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10. Das heißt, jeder, der zu Christus gehört, hat offenbar eine Fähigkeit, Gott zu hören. Du brauchst keinen Vermittler. Und dennoch gibt es eine zweite Ebene, wie sich das Prophetische artikuliert. Das ist das Charisma. In seiner Lehre von den Geistesgaben, von den Gnadengaben, führt Paulus in allen Gabenkatalogen, es gibt 3, dieses charismatische Profil auf. also Epheser 4, der Amt, das der Dienst des Propheten, 1. Korinther 12, die Gabe der Weissagung, Prophetein im Griechischen, Prophetie, und auch im Römer 12 schreibt er von der Prophetie. Und er schreibt sogar im 1. Korinther Kapitel 14, ein ziemlich markantes Wort, wo wir deutlich machen, dass die Prophetie hat einen sehr hohen Stellenwert. Korinther kommt gleich, wartet noch. Jetzt ist er da. Jetzt ist Korinther 12. Und jetzt ist 14. Vers 1. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch eifrig um die Geistesgaben oder die Geisteswirkungen, Pneumatika, am meisten aber, dass ihr weissagt, dass ihr prophezeit. Und in den ersten Urchristengemeinden werden die oft in einem Atemzug genommen, die Lehrer und Propheten etwa. Nachzulesen im Epheserbrief kommt das ein paar Mal vor. Das waren Doppelgespann. Das waren wie zwei Säulen. Es waren nicht nur die Lehrer. Die Lehrer sind wichtig im Reich Gottes, aber die Propheten sind ebenso wichtig. Und viele meinen jetzt nun, ja, also gut, das gibt dieses Charisma. Wie kann man das entdecken? Bei mir ist es so gewesen, dass ich von klein auf Interesse an Prophetie hatte. Ich fand die alttestamentlichen Geschichten von den Propheten super. Also Elia und die fand ich fast besser als die neutestamentlichen, aber und ich dachte immer, ich möchte gern Prophet werden. Ja. Ich möchte gern mal ein Prophet werden, hatte ich so als kleiner Junge oft gebetet. Ne? Weil ich das toll fand, wenn Gott mit den Leuten so redet. Und dann hat Gott angefangen, wirklich dieses Charisma in meinem Leben zu wecken. Und am Anfang war ziemlich viel ungehobeltes Zeug dabei. Ich habe Dinge gesehen, ich weiß, als da war ich vielleicht 16, 15 Jahre, da hatte ich das erste Mal eine ganz klare Prophetie für die kleine Baptistengemeinde, wo ich damals dazugehört, oder da war ich gerade Mitglied geworden. Mein Vater war dort Gemeindeleiter und das war ein ganz schwieriges Wort. Gott hat mir deutlich gemacht, dass einer der leitenden Mitarbeiter im Ehebruch lebt. Und ich kannte den gut, das war mein Sonntagsschulonkel, also mein... Der hat mich im Glauben rangeführt. Ja. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und dann sage ich, Herr, was mache ich denn jetzt, wenn du das bist? Ich will da ja verantwortlich. Und hat Gott Gnade gegeben. Hat gesagt, schreib das auf und dann gibst du das dem Pastor. Und der soll das prüfen, ob das von mir ist. Das ist nicht deine Aufgabe. Habe ich das aufgeschrieben, ein bisschen zittern und zagen. Ich war mir auch nicht sicher. Und dachte, na, der kann das ja prüfen, wenn es nicht vom Herrn ist, dann... Bin ich los, ja. Aber es hat sich leider bestätigt. Es wurde aufgedeckt und es wurde auch aufgearbeitet und die Gemeinde hat das sehr gut aufgefangen, es wurde bereinigt. Aber es war eine schwierige Nummer, als erste Nummer, sage ich mal. Und dann ging das immer so weiter. Propheten sind nicht Leute, die immer nur ermahnen und aufdecken. Das Wesen des Charismas, so beschreibt Paulus das weiter, wenn man 1. Korinther 14 liest, da sagt er, wer in Sprachen redet, der redet für die Menschen, nicht für die Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern Gott allein. Er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, wer prophezeit, der redet für Menschen, jetzt kommen drei Begriffe, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Also da ist ein Hineinsprechen in die Wirklichkeit. Es ist erbaulich. Prophetie ist kein Rätselraten. Prophetie ist eine klare Aussage. Ja? Gut, ich mache jetzt noch ein bisschen Lehreinheit und dann gehen wir in Praxisdinge über. Obwohl, wir können am Anfang gleich mal eine Praxisübung machen, dann sind wir alle ein bisschen wieder wacher. Oder möchte noch jemand ein bisschen weiter schlafen, dann kann ich noch weiter reden, ist auch nicht schlimm. Kein Problem. Ja, heiligen Schlaf, den Sein gibt es ja im Schlaf, ohne Zweifel. Lass uns mal gleich eine Übung machen. Wenn ich von der Basisbegabung rede, das zweite ist das Charisma, Und dann, wenn ein Charisma sich dauerhaft immer wieder bestätigt, ereignet und die Gemeinde das sieht, kann es zu einem Amt oder einem Dienst eines Propheten kommen. Ich habe über Charisma viel nachgedacht und gelesen und in der Schrift studiert. Und wenn man das sieht, Paulus beschreibt einige Charismen zum Beispiel, er sagt, es gibt das Charisma es gibt die Gaben der Heilungen. Ja? Nicht die Gabe der Heilung, sondern Gaben der Heilungen. Zweimal Mehrzahl. Oder es gibt die Gaben der Kraftwirkung, der Wunderwirkung. Ja? Plural, Mehrzahl. Und dann beschreibt er einige Gaben, Charismen, die sozusagen sich dauerhaft im Leben ereignen beim Menschen. Und dann gibt es den Dienst. Zum Beispiel, es gibt die Gabe der Lehre und es gibt den Lehrer. Ja, es gibt die Gabe der Diakonie und es gibt die Diener, die Diakonen. Es gibt, was haben wir noch? Es gibt aber zum Beispiel nicht die Gabe der Heilung und den Heiler in einer Gemeinde. Zählt er nicht auf. Es gibt aber Propheten. Dann habe ich gedacht, woran kann das liegen? Ich vermute, viele Bibellehrer stimmen mir zu, aber ich sage euch mal, wie ich das gedeutet habe. Ich glaube, dass manche Charismen, immer wenn sie da sind, sich neu ereignen. Also beim Gebet um Heilung, keiner sagt, boah, ich habe gerade so brennende Hände, haben wir nicht noch einen Kranken hier? Ich muss meine Heilungskraft loswerden. So ist das nicht. Sondern jede Heilung ist ein eigenes Charisma. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und trotzdem sollen wir immer für Kranke beten. Das steht außer Frage. Ja. Aber es ist ein eigenes Charisma. Und bei den Propheten ist es so, du kannst darüber nicht verfügen. Viele sagen, ja, du bist doch prophetisch begabt, nun prophezei doch mal. Ja, und früher habe ich das gemacht, bin reingegangen und Gott hat ab und zu was gegeben. War auch immer interessant. Ihr habt vielleicht auch schon mal solche Versammlungen mitgehabt, wo so ein Prophet kommt und er sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ja? Also so, wo man dann sagt, boah, ist mir ganz neu. Ja? Das ist auch schön, wenn man das erlebt. Und wenn man da selber Zeuge bin, meine Güte, was ist Gott? Gott liest die Herzen, der kennt alle von uns. Aber ich kann doch nicht sagen, so, jetzt mache ich mal einen auf Prophet. Ja. Oh, was sehe ich ja? Ne, so nicht. Ne. Und das war mir dann so gegangen, dass viele, wenn sie mich einnehmen, die machten dann einen Bogen, hoffentlich sieht er nicht was, so ungefähr. Und Angel kam natürlich, du bist doch prophetisch begabt, kannst du nicht mehr hören? Ich sage, ich höre immer, aber ich höre nicht auf Knopfdruck. Ja? Man kann das nicht bestellen. Und doch haben wir die Leute mit einem Charisma, die das Charisma offenbar einen Ansatz hatten, gesammelt bei uns in der Kirche und haben sie geschult und haben sie auch eingesetzt in feste Dienstgruppen. Ich glaube, ihr habt das hier auch in Aachen oder in anderen Gemeinden. Es gibt ja hier diese Dienst auch nachher. Weil sie natürlich, je mehr du ein Charisma einsetzt, umso klarer kannst du damit umgehen. Und es gibt, Gott sei es geklagt, einen ziemlich unreifen Umgang mit dem Charisma der Prophetie. Unreif heißt, da ist was Klares von Gott gekommen und die Menschen haben das nicht sehr reif eingesetzt. Das kann mit allen Charismen passieren. Das heißt, da ist nicht die Auferbauung rausgekommen, sondern die Leute haben sich nachher gestritten. Die haben so lange an dem prophetischen Wort gedreht, dass es ihnen gefällt. Oder wie auch immer. Oder Leute sind auf dich zugegangen. Ich sehe, du hast die Koffer gepackt. Auf den Koffern steht Alaska. Der Herr beruft dich als Alaska-Missionar. Dumm gelaufen für die Gemeinde hier. Ne? Also kein Vorstand mehr. Ne? Also, solche, wo Leute praktisch eine Wegführung hineingeben in dein Leben und du sagst, das ist mir völlig neu, ja, was soll ich damit machen, ja? Alles kann es geben. Und trotzdem, das ist ein unreifer Umgang damit. Man muss das lernen und ich habe so viele Fehler gemacht mit dem Charisma. Ich erzähle euch nochmal einen schönen Fehler und dann machen wir gleich eine praktische Übung. Also, als das so anfing, ich wurde dann natürlich immer älter und ich habe immer mehr so geguckt und es waren viele tolle Sachen. Gott hat mich wirklich gebrauchen können. Ich habe mich darüber gefreut. Und ich war dann eine Zeit lang in Afrika. Ich wollte ursprünglich auch so ein Missionar werden. Und ich war da wieder am Beten. Dann habe ich gelernt, dass der Geist Gottes manchmal Bibelstellen, die ich lese, mir sagt, so, das ist die Substanz. Und dann, diese Bibelstelle sollst du heute jemandem weitergeben. Ja, das war so eine Lernphase in meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, gut, ich gehe zum Gottesdienst. Das war in Lunza in Sierra Leone. Und die talk like this in the church, they talk like this in Lunza. Das ist Kreol, ja, Kreol-Englisch. Ne? Und die sagten, ist da irgendjemand, der ein Wort Gottes hat? Ich sage, ja. Gleich nach vorne gegangen, hier ist jemand, ich hatte gelesen von dem Zeichen, das man auslesen kann aus dem Richterbuch, ja, wenn du unbisher bist. Und da habe ich gesagt, hier ist eine junge Frau, hier ist jemand im Gottesdienst, der hat Gott in einem Zeichen gebeten, in einer schwierigen Situation in seinem Leben, Gott wird dir dieses Zeichen geben. Ich habe mich wieder hingesetzt, ne? Denn das hatte ich vorher gelesen, ich dachte, das ist für die Gemeinde. Und als ich zum Platz zurückging, sprach der Herr wirklich mit mir und sagt, Heiner, das habe ich dir gar nicht gesagt. Ich habe dir, ja, das ist aber kein prophetisches Wort hier, wie kommst du da drauf? Ich sage, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich nochmal hingehen und sagen, Batsch oder was? Nee, sagt er, lass das meine Sorgen sein, ich kümmere mich drum, aber nächstes Mal hörst du genauer. Dann habe ich gedacht, wie kümmert sich der Herr? Am nächsten Sonntag kam ich wieder in den Gottesdienst, kommt eine junge Frau nach vorne und sagt, ja, der junge Bruder aus Deutschland, der hat dieses Wort gehabt und es hat für mich zugetroffen. Ja. Ich habe den Herrn um Zeichen gebeten, habe das gemacht, Zeichen eingetreten, bin gewiss, Halleluja, preis den Herrn, Gott ist gut, danke, dass du das weitergegeben hast. Ich sage, oh, Herr, wie gut ist, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, ungefähr. Ja, wie gut, dass keiner diese Geschichte kennt. Ich habe sie euch erzählt, zur Ermutigung. Und ich habe jahrelang, weiß ich nicht, 3, 4 Jahre immer gebetet, Herr, wenn ich das sagen soll, dann gib mir ein Zeichen. Ja? Man will ja auch nicht daneben liegen. Ja? Herr, wenn das von dir ist, dann mach, dass eine Frau mit einem knallroten Pullover aufsteht und im Psalm 139 betet. Puff, auf einmal steht eine Frau auf und macht das. Ja. Solche Sachen habe ich erlebt, wirklich. Ja. Ganz abgefahrene Sachen. Und das habe ich so 3, 4 Jahre öfter gemacht, immer mehr. Und einmal, als ich das wieder sah, da sagte er, wir machen das nicht mehr. Diese Zeit ist vorbei. Ich möchte, dass du mir vertraust. Ja, aber Herr, ich bin nicht sicher. Ja, du sollst auch nicht sicher sein, du sollst mir vertrauen. Ja. Und trotzdem, ich sage, dieses Unsicherungsfaktor ist oft dabei und manchmal mogel ich mich noch an und sage, Herr, einmal könntest du mir noch eine kleine Ermutigung mitgeben, wenn es ganz schwierige Dinge sind. Ja. Aber es ist vom Charakter her eine Gabe, die auch was Freude macht. Überhaupt jedes Charisma, da kannst du erkennen, ob du so ein Charisma hast. Wenn du das einsetzt, du wirst selber auferbaut. Es gibt zum Beispiel Leute, die Gabe des Dienens haben. Und da schreibt der Apostel Paulus ganz deutlich, die Gabe der Diakonie. Wie soll man diakonisch tätig sein? Jetzt, Römer 12, fügt das an, wer dient mit Heiterkeit, übersetzt Luther. Also mit Eleuteria. Die sollen so viel Spaß dabei haben. Oder wenn du, ich habe früher gedacht, wenn jemand, oder die Gabe der Barmherzigkeit, da steht das mit der Heiterkeit auch. Und ich habe früher gedacht, wenn jemand die Gabe der Barmherzigkeit hat, der sieht auch so aus. So, ja. Der leidet immer mit. Ja. Aber wenn du die Barmherzigkeit Christi in dir hast, dann wirst du heiter. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Das heißt, vieles läuft in einer Lockerheit. Ich habe diese Geschichte erzählt, wie Gott mit mir solche Schulen durchgegangen ist. Ich gehe also von einer Basisgabe aus und ich spreche auch von einer assoziativen Prophetie. Das ist die Übung, die wir jetzt machen. Ich nenne das prophetischen Raum. Und jeder darf mitmachen, ist egal, man kann auch fast nichts falsch machen dabei. Ich möchte dich bitten, dass du einen Augenblick still bist. Wenn du hast, die Bibel rausholst oder herholst, das ist gut, wenn man die hat, die brauchen wir sowieso nachher auch nochmal. Wenn du keine hast, dann musst du den Herrn bitten, dass er dir einen Bibeltext schenkt. So. Die Bitte ist, dass du überlegst, welches Bibelwort hat der Herr zu dir gesprochen, das dir ganz besonders wichtig war. In der letzten Zeit, oder kann auch ein Taufwort sein, oder kann von 1803 sein, ist egal. Also ein Wort, was in deinem Leben eine große Rolle spielt, das Gott gebraucht hat. Und wenn du kein Bibelwort hast, es kann auch ein anderer Zuspruch sein. Kann auch ein Liedtext sein. Denken kurz darüber nach. Erinnere dich daran. Und sei nicht zu wählerisch. Nimm das Beste, was dir einfällt, an das er dich jetzt erinnert. Wichtig wäre, dass jeder mindestens ein Wort hat. Okay? Hat jeder ein Bibelwort? Wer braucht noch Zeit? Jeder hat eins. Wunderbar. So soll das sein. Gut. Die nächste Phase wird noch interessanter. Dieses assoziative Prophetie hängt mit Wahrnehmen zusammen. Also wenn du prophetisch begabt bist, hast du einerseits dein Herz und dein Ohr ganz beim Herrn. Andererseits bist du hellwach. Hellwachheit kann man da zum Ausdruck bringen, dass man die Augen geöffnet hat. Ja, dass du die Menschen anschaust. Ja, ist zum Beispiel Paul Jackson von der Prophetenbewegung Morning Stars. Wenn er zum Beispiel, Gott hatte ihm das war sein Unikat, da musste man immer die Hände hochheben. Ja? Kennt jemand den Namen noch? John Paul Jackson? Nein, ne? Ja? Doch, ja. Okay, und wenn er in Versammlung war, zum Beispiel mit Wimber zusammen, hat er oft gedient. Und dann, ich war in einer großen Versammlung und dann machten alle die Hände hoch und er brauchte die Hände, interessanterweise. Ja. Ich weiß nicht warum, ich brauche keine Hände. Aber, dann konnte er direkt sprechen zu den Leuten, kriegte eine Offenbarung, ja, und ging dann auf die Leute zu. Das war aber auch, er musste gucken. Er ging immer und guckte. Und dann, oh, das, und dann ging das los, ja. Ein ganz interessanter Mann und Gott hat ihn sehr zum Segen gesetzt. Also wahrnehmen. Wir werden gleich einen Raum haben. Ich weiß nicht, ob, ja doch, wir machen das mal ohne Klangteppich. Das geht auch. Das hat mit Bewegung zu tun. Also wir bewegen uns in diesem Raum. Wir können alles hier mit nutzen. Wir gehen umher. Wir wandeln. Wir laufen nicht, sondern wir müssen nichts machen. Wir wandeln und gucken einander in die Augen. Ja, nicht zu lang, sonst, aber man guckt rein. Also sich direkt anschauen und ist betend unterwegs. Und wenn Gott dir den Eindruck gibt, dieses Wort, was du hast, das ist ein gutes Wort für die Person, die du anschaust, dann gib das dieser Person einfach weiter. Einfach so. Und einige von euch werden nach dieser Übung merken, dass Gott dieses Wort, was sie hören, wie ein prophetisches Wort für sie werden lässt. Ich habe die Übung x-mal gemacht, also ich weiß, wovon ich rede. Ja? Es sei denn, es läuft bei Vinyards anders, ich weiß es nicht. Aber es ist eine ganz bewegende Übung. Und sei auch nicht zu wählerisch. Natürlich, man geht am Anfang umher und guckt und hoffentlich, wer gibt mir wohl ein Wort und wem gebe ich. Es ist eine volle Erwartung. Und wir erwarten, dass der Geist Gottes die Regie übernimmt, Prophetic Room, einen prophetischen Raum öffnet, wo wir es lernen, aufeinander zu achten. Das ist sehr wesentlich bei jedem Charisma, dass wir einander achten und gucken und wahrnehmen und dass wir trotzdem etwas von Gott haben, was uns wertvoll ist, wie etwas Kostbares, was er dir mitgibt. Ja? Ich werde jetzt am Anfang beten und dann bitte ich euch einfach, dass ihr euch bewegt. Wir wandeln dann. Also wandeln heißt, wir gehen sorgsam umher. Ja? Man muss aufstehen beim Wandeln. Ja? Gut, ich bete nochmal. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns siehst. Wir wollen in diesem Workshop es lernen zu hören, einander wahrzunehmen, auch zu merken, wie du unser ganz normales Leben, was du uns geschenkt hast, solche Worte, wie du sie prophetisch füllst und wie andere dadurch auferbaut und gestärkt oder auch ermahnt werden. Herr, das wollen wir dich bitten, dass du jetzt diesen prophetischen Raum Geist Gottes füllst. Komm, Heiliger Geist. Übernimm du die Regie hier, übernimm du die Führung von allem, was hier jetzt geschieht. Amen. Amen. Und nun bitte ich euch, dass ihr aufsteht und umhergeht. Wenn du das noch nicht so richtig entdeckt hast, wer es sein könnte, geh einfach mal weiter und geh auf den Nächsten zu, der dir begegnet. Und sag das Wort. Wunderbar, danke dir. Gut, und wenn du dein Wort abgegeben hast oder auch eins empfangen hast, kannst du dich gern wieder setzen. Ihr merkt, das ist eine spielerische Übung. Gott lässt sich auf unsere Spielereien ein, denke ich. Weil er möchte, dass wir es lernen, auf ihn zu hören, also praktisch einen prophetischen Lebensstil zu entwickeln. Gott redet nicht nur in der Gemeinde. Ich hätte auch sagen können, lass uns mal rausgehen nach Aachen. Und dann guckst du, wem kannst du das Wort sagen? Das ist noch interessanter. Ja? Kann man auch mal machen. Ja? Ich selber trainiere das immer wieder, dass ich habe mich früher zum Beispiel gerne, weil ich Kinder eben sehr gerne mag, habe ich mich oft an Kinderspielplätze hingesetzt.
Es lernen.
Hallo?
Auf ihn zu hören, also praktisch einen prophetischen Lebensstil zu
entwickeln. Ich höre nicht. Ich höre eine Stimme aus dem Bett. Ach so. Es war nicht der Herr, ne? Okay. Gut, alles klar. Also, ich habe mich dann meinetwegen an den Kinderspielplatz gesetzt und habe einfach gebetet für die Mütter und Eltern oder Großeltern, für die Kinder. Ich habe oft Worte mitgehabt, manchmal auch so, Herr, wie bete ich für dieses Kind? Wie bete ich für die gestresste Mama jetzt? Und manchmal hat Gott mir dann Impulse gegeben. Das waren nicht immer Bibelworte, oft auch Bibelworte. Und wie geht man damit um? Ja, wie macht man das? Oder ich kann mich entsinnen, ein Kollege von mir jetzt, als wir anfingen mit dem prophetischen Dienst, sagte, wie machst du das eigentlich? Ich sagte, du musst einfach mal offen sein dafür. Wir waren auf der Autobahn unterwegs, er hatte mich begleitet zu einem Dienst. Und dann haben wir gesagt, so, pass auf, du musst aufs Klo, 20 Kilometer kommt eine Raststätte, wir machen dort Rast. Und wir beten jetzt die nächsten 20 Kilometer, dass Gott uns einen Impuls gibt für Menschen, die wir dort treffen. Das ist doch mal eine interessante Nummer. Das ist eine viel interessantere Rast. Also, wir haben beide gebetet und so, oh, hoffentlich klappt das her. Und ich sage, Alex, hast du was? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, ich treffe am Cola-Automaten jemanden, dem soll ich was sagen. Ich sage, na gut. Und du? Ich sage, ja, ich glaube, ich habe auch jemanden. Ja. Ich glaube, ich treffe eine Frau an der Kasse mit abgeknabberten, roten, lackierten Fingernägeln. Und der soll ich ein Bibelwort sagen. Oh, sagt er, ist auch interessant. Mal sehen. Die gehen dahin, sofort zum Kohleautomaten. War keiner am Kohleautomat, ja. Ich sage, ach, drück nochmal vielleicht, es steht noch ein bisschen rum. Und dann kam auch jemand und er konnte das Wort wirklich dort jemandem geben. Es war ganz interessant, der das auch offen aufgenommen hat. Oh, sagte, das ist ja interessant, ja. Und es war für einen selbst erbaulich. Und sagte, wir müssen ja zur Kasse. Zur Kasse, ich dachte, Herr, hilf mir, hoffentlich sitzt die da. Und da saß zwar eine Frau, aber die hatte ganz andere Fingernägel. Irgendwas, nicht die, die ich gesehen hatte. Ich sage, oh, shit, ey. Na ja, Herr, ist okay, aber es war ein Versuch wert. Und dann sagt, wir waren dran, da sagt sie, entschuldigen Sie bitte. Und sie hat einen Kassenwechsel. Die nächste kommt. Puff, genau diese Fingernägel. Ich sage, aha, ist das cool. Ja? Und dann hatte sich durch den Kassenwechsel eine lange Schlange und die waren alle ungeduldig. Und da konnte ich sagen, übrigens, ich habe ein Wort für Sie. Ging nicht, die wollten alle weiter. Ich sage, na gut, ich schiebe die erstmal durch. Und dann war sie dann alleine. Und dann ist auch, wie geht man damit um? Wenn ich jetzt jemanden ganz Fremdes anspreche, dann frage ich als erstes manchmal, wir kennen uns nicht, aber sagen Sie mal, darf ich Sie mal fragen, glauben Sie an Gott? Das ist eine gute Einstiegsfrage. Ja? Manchmal gibt Gott einem auch solche Eselsbrücken, solche Ansatzfragen, damit du anknüpfen kannst. Oder er gibt dir Zeichen, an denen du das sehen kannst. Ich hätte ja auch sagen können, Ihre Fingernägel sahen auch schon mal besser aus, oder? Aber das war es nicht. Ja? Die Fingernägel waren nur das Erkennungszeichen. Also ich bin hingegangen, glauben Sie an Gott? Und sie guckt mich ganz entsetzt an, als hätte ich gesagt, sind Sie ein UFO oder sonst was? Ja, also ja, warum nicht? So ungefähr hat sie reagiert. Ich sage, ich glaube auch an Gott. Und wissen Sie, ich möchte Sie ermutigen. Sie haben, glaube ich, eine schwierige Situation in Ihrer Familie. Und ich möchte Sie an ein Bibelwort erinnern. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und ich spreche das aus und sie fängt an zu heulen. Ach, das ist ja wunderbar. Und sie hatte wirklich große Not mit ihren Kindern oder was. Das ist mein Taufspruch, sagt sie. Gott sieht mich wirklich. Das war stark. Ja. Und solche Momente habe ich häufig erlebt. Das ist eine Ausformung des prophetischen Charismas. Aber ich versuche solche, ich nenne das Trainingsorte zu nehmen. Ja? Oft, wenn ich bete, wenn ich meinetwegen irgendwo hingehe, dann sage ich, Herr, gibt es irgendwas, was ich da sehe, wem ich ansprechen soll? Und Gott gibt mir manchmal Botschaften für Einzelne. Oder eine Geschichte habe ich auch in einem Buch beschrieben, da war ich in Kanada damals. Und ich bin so ein bisschen zwanghafter Typ, das heißt ein bisschen viel zwanghaft. Also ich bin zwanghaft. Nein, ich bin ordnungsliebend, es hört sich besser an. Also, und ich hatte alles weggebetet, meine Koffer waren gepackt und ich saß in meinem Hotel und ich hatte noch Zeit, habe ich nochmal gebetet. Ich sage, Herr, und gibt es noch irgendwas, was du mir sagen willst? Und plötzlich sah ich das Gesicht einer Frau innerlich vor mir, Afroamerikanerin. Und sie lächelte mich an und sagt, wenn du dieser Frau begegnest, sie liegt unter Tränen vor mir im Gebet für ihre Ehe, dann sag ihr, dass ich ihr Gebet höre. Da dachte ich, das ist interessant, ja. Und dann kam diese ganze Abwicklung da mit dem Flugzeug, man muss da dadurch durch den großen Flughafen und ich war natürlich, ich wollte dahin und dann... Wir gingen durch die Gangway, wenn man in den Flieger einsteigt. Und direkt am Eingang steht diese Frau. Aber da konnte ich auch nicht sagen, ach, Sie haben ein Problem in der Ehe. Der Herr sagt, geht auch nicht. Ja? Also ging ich auf meinen Platz. Ich saß hinten in der Holzklasse. Schnallte mich an, ich dachte, kann ich ja nachher. Und die diente vorne in der First Class. So. Dachte, na, irgendwie werde ich schon während des langen Fluges die Möglichkeit haben, ihr das zu sagen. Und das ist fast humorvoll. Ich erzähle die Geschichte ruhig nochmal. Und der Flieger startete nicht. Wir saßen.
Herr, ich sage, wir möchten doch fliegen und so. Und er sagt, der Herr, du, ich habe dir ein Wort gegeben für diese Frau. Dieser Flieger wird nicht starten, wenn du das nicht abgibst. Ich sage, Herr, das glaube ich nicht. Ja, also bei allem, was ich sonst von dir höre, aber das kann nicht von dir sein. Es wird so sein. Ich sage, na gut, habe ich mich losgeschnallt. Ich sage, entschuldigen Sie bitte, bin da hingegangen. Do you believe in Jesus? Oh yes! Das ist Amerika-Volltreffer. Ich sage, okay, Gott hat mir gezeigt, dass du große Probleme hast in deiner Beziehung, in deiner Ehe und dass du zum Herrn flehst. Und der hört dein Gebet, das soll ich dir sagen. Und sie weint und sagt, Gott sieht mich. May I hug you? Ich sage, nein, ich will fliegen. Ja. Bin ich schnell zurück, schnall mich an. Kapitän sagt, das Problem ist behoben, wir starten sofort. Und ich dachte, ey, es ist wie ein Comic hier. Es ist wirklich so passiert. Ja? Es ist wirklich so passiert. Und nachher habe ich die Stewardess gefragt, was war denn das Problem? Ja, das wissen wir auch nicht. Aber das war für mich ein großes Lernfeld. Ich erzähle das, weil es manchmal auch wirklich was Schönes und Humorvolles ist. So, was ist ein reifer Umgang? Ich habe das in dem einen Buch prophetisch, irgendwie heißt das prophetisch, das Prophetenbuch. Da habe ich diese vier Grundelemente einer gesunden christlichen Prophetie mal zusammengestellt. Und die will ich euch noch kurz erklären. Und dann gehen wir in eine weitere praktische Übung. Zu einer gesunden prophetischen Begabung, Praxis, gehört erste Phase der Offenbarungsempfang. Du kriegst von Gott eine Information, die hast du vorher nicht. Ja? Also du weißt über den Menschen nichts. Du kannst auch weiter fragen und sagen, Herr, wer ist es? Bei Worten der Erkenntnis zum Beispiel. Ein anderes Beispiel kann ich euch auch noch erzählen. Beispiel, ich muss aufpassen mit dem Beispiel. Also, da war ich auf einer Pastorentagung der methodistischen Kirche in Deutschland eingeladen als Referent. Hatte vorher wieder gebetet, Herr, gibt es was du? Und Gott sagt, ja, da ist einer, der will den Dienst beenden. Ich sage, Herr, das ist bei 300 Pastoren normal. Ja, da ist immer einer darunter. Wer ist es denn? Ja, du bist, ich gebe dir ein Zeichen. Er hat einen Bart. Ich sage, das ist bei Pastoren die Hälfte. Er hat rote Filzpantoffeln. Ich sage, ey, das könnte vielleicht ein Erkennungszeichen sein. So, gut. Ich kam zu spät, mein Zug hatte Verspätung, musste sofort vorne ans Pult referieren und ich konnte ja nicht immer sagen. Und ich hatte dann im Lauf, ich hatte ein ganz anderes Thema, es ging gar nicht um Prophetie oder was. Ich konnte das gar nicht. Der ganze Tag ging mit Referaten und Rückfragen und so weiter. Und abends dachte ich, jetzt hast du den noch gar nicht gesehen, wo ist das denn? Und der Leiter dieser Konferenz sagte, lass uns noch füreinander beten in Gruppen, wir schließen die Tagung ab. Und wir kamen in Gruppen und ich setzte mich dazu und puff, diese Pantoffeln, direkt vor meinen Augen. Ich sage, ach Herr, ja richtig, dann wird das der Bruder sein, das werde ich ihm nachher sagen. Und dann im Gebet fing er an und betete und sagte, Herr, ich bin hierher gekommen, jetzt mache ich es fest. Ich lege meinen Dienst ab, ich höre auf. Und da wusste ich, jetzt muss ich sofort eingreifen, ja. Jetzt sage ich ihm das, ne? Im Namen Jesu, das machst du nicht. Gott möchte deinen Dienst segnen. Das hatte Gott mir gesagt. Sag ihm, er soll es nicht machen. Ich werde ihn überreich segnen. Dann habe ich das gemacht. Ich sage, so ist mir gegangen. Wir haben für ihn gebetet. Und dann war auch gut, ich kannte den Mann gar nicht. Und dann ist er nach, weiß nicht, 6, 7 Jahren, ist er mir aber begegnet und sagte, ich bin doch der. Ich sage, wer? Ah, der mit den roten Filzpantoffeln. Ja, sagt er. Und Gott hat das wirklich so gemacht. Er hat den Dienst so gesegnet, ja. Das heißt also, manchmal gibt Gott so Erkennungszeichen mit im Hören. Es gibt unterschiedliche Offenbarungsweisen, wie Gott mit dir redet. Als wir den prophetischen Dienst aufgebaut haben, war das für uns eine Überraschung, dass wir völlig unterschiedlich hörten. Zum Beispiel gibt es Leute, die sehr viel sehen. Also die haben Bilder oder Visionen, ja. Die machen die Augen zu, ist immer Kino. Ja, ich bin auch so ein Typ. Ich habe immer ist immer was los, ist nie schwarz bei mir. Ja? Ich habe eine blendende Fantasie, die muss ich dem Herrn natürlich immer hingeben, sonst brennt die mit mir durch. Ja? Aber es ist eine Begabung. Andere sind prophetisch begabt, die haben nie ein Bild. Wir sehen nie eine, wir haben nie eine Vision. Wir haben eine ältere Dame, die dann in dem prophetischen Dienst war, die hat immer Bibelstellen empfangen, sagt sie. Wir saßen da und waren im Hören und sofort fing sie an. Inge machte auf, blätterte, schrieb auf. Die hatte immer exakte Bibelworte für die Leute, ja. Aber keine Bilder groß. Oder Yannick, ein afrikanischer Bruder, der saß immer so im Hören. Ich sage, Yannick, du guckst immer, wir wollen auf Gott hören. Ja, ich muss gucken, sagt er, ich muss gucken. Ich sage, was guckst du denn? Ja, bei mir geht das so, ich gucke den Menschen an, ich gucke. Und dann spricht der Herr mit mir, hast du das gesehen? Der Knopf leuchtet. Bei dir jetzt, ne? So ein Beispiel, ne? Und dann auf einmal an solchen irgendwelchen Dingen, oder die Brille sitzt schief, hast du das gesehen? Und dann hat solche äußeren Dinge, hat Gott gebraucht, um etwas, eine Botschaft für den Menschen zu geben. Das war alles. Das war enorm. Eine andere, die sagt, ich habe kaum Bilder, ich höre keine Worte, ich gucke auch nicht, ich schmecke. Ich sage, was ist das denn? Ja, ich schmecke. Ja, ich sage, du kannst doch kein Wort Gottes schmecken. Nein, aber Gott redet unter anderem durch Empfindungen zu mir. Es wird häufig, also zum Beispiel Gary Keller, die Winterthurer, die haben das ganz stark mit im Programm, dass man auf die Gefühle achtet. Ist oft verbunden mit Heilungsdiensten auch. Und die sagt zum Beispiel, da war so ein Beispiel bei uns auch, die Beispiele darf ich alle erzählen. Da kam eine Frau, die kommt zum hörenden Gebet, kommen aus ganz Deutschland teilweise angereist. Wir kennen die oft gar nicht, die da kommen. Und dann, da kommt eine Frau rein, sofort hat diese junge Frau einen Schokoladengeschmack. Schokolade. Herr, was willst du der Frau sagen? Schokolade, mir fällt nichts ein, Herr. Und der Herr sagt, sag ihr, du bist für mich wie ein Stück Merci-Schokolade. Das ist für den einen vielleicht eine Strafe, für den anderen was Leckeres. Ne? War auch ein Wagnis. Also sie hat das gesagt und die Frau fing an zu weinen. Sagte, ich habe so eine Angst gehabt, hier zum hörenden Gebet zu gehen. Ja. Und ich habe gedacht, was sagen die mir? Vielleicht muss ich in eine Alaska-Mission oder sonst was. Ja. Also man denkt ja immer solche Sachen. Und dann habe ich, als ich reinkam, das ist auch, man kann das psychologisch auch überdeuten, habe ich gedacht, Herr, wenn ich jetzt ein Stück Merci-Schokolade habe, das wird mich ruhig machen. Sie war eine Liebhaberin von der Merci-Schokolade. Ja, es war für sie der Inbegriff von, es ist alles gut. Ja. Und sie hat das sofort verstanden, was dieses Wort bedeutete. Diese Metapher für sie war was Gutes. War, als wenn Gott sagt, ich hab dich lieb. Ja? Ist alles gut, ja. Das hat sie verstanden. Und es wäre sehr deutlich. Also ich könnte euch stundenlang solche Geschichten erzählen. Das erste ist, dass du Offenbarungsempfang hast. In dem Buch habe ich 15 unterschiedliche Arten der Offenbarung beschrieben, ja, die wir in der Bibel allein schon finden. Es gibt Auditionen, wo du Gottes Stimme richtig hörst. Es gibt die innere leise Stimme, es gibt Wahrnehmen, es gibt Intuitionen. Es gibt unterschiedliche Dinge, ja. Die zweite Phase der Prophetie, das erste ist also, dass du wirklich was wahrnimmst. Und wenn du sagst, ja, ich nehme nichts wahr, dann nimm dir Zeiten, wo du hörst. Es gibt so viele Christen, die sagen, ich höre nie was. Ich sage, ja, du hörst ja auch nicht. Also wenn du betest, redest du die ganze Zeit. In der Regel. Ja. Herr, ich habe fertig. Ja, ich habe dir alles gesagt. Ja. Manche sagen auch, wenn sie beten, Herr, du weißt, und dann sagen sie dem Herrn, was er weiß. Muss für den Herrn auch nicht so interessant sein. Ja. Also nebenbei, wirklich sich Zeiten des Hörens zu nehmen und es zu lernen, zu hören, ist wirklich wesentlich.
Wenn du im Prophetischen wachsen willst, nimm dir Zeiten der Stille vor Gott. Und zwar nicht nur irgendwann mal in der Woche, sondern eigentlich im ganzen Leben. Such dir immer wieder solche Räume. Ja? Wenn ich reise, habe ich solche Räume. Manchmal, ich trainiere das, wenn ich, ich fahre einmal im Jahr immer auf irgendeine Insel, wo mich kein Mensch sieht, wo ich eigentlich nur mit dem Herrn rede. Und da mache ich oft solche Übungen, dann gehe ich oft an einsamen Stränden entlang und sage, Herr, ich weiß, vor kurzem bin ich da lang gegangen, Herr, ich möchte mal wieder gucken, was du, ob ich dich noch höre. Da hinten, ganz hinten am Ende sehe ich einen Menschen sitzen. Ich möchte, dass du mir ein erbauliches Wort für ihn schickst. Ein wegweisendes Wort. Und dann war das so, Gott fing an, mit mir über diesen Menschen zu reden. Ich hatte den noch gar nicht gesehen, ich hatte nur eine Figur gesehen. Kam immer näher und Gott dachte, okay, das ist ein Mensch, der trifft eine wichtige Entscheidung. Er will heiraten, er sollte nicht heiraten. Er wird von seiner Mutter sehr stark bestimmt, hat Angst vor seiner Mutter. Er hat eine Schwester, die ihn sehr liebt. Er kommt aus Skandinavien. Er ist homosexuell und will einen Mann heiraten. Gib ihm den Rat, es nicht zu tun. So, das war alles. Ja, das waren viel Informationen. Und ich komme immer näher, ich denke, wie machst du das jetzt? Ich gucke den allen so, ich sage, hallo, wollen Sie auch Urlaub machen? So, ja, so hängt man erstmal an. Und dann habe ich mit diesen Zusatzinformationen, die Botschaft war ja, mach das nicht. Fäll diese Entscheidung nicht in deinem Leben. Ja. Ich sollte mit ihm gar nicht über Homosexualität sprechen, das war ein Randthema, das war nicht mein Thema. Er soll diese Entscheidung nicht treffen. Dann habe ich als nächstes gedacht, wo kommen Sie denn her? Ich glaube, Sie kommen aus Skandinavien, oder? Oh, sieht man das? Ich sage, ja, ein bisschen, manche sehen das. Sie wollen hier wahrscheinlich entspannen. Nee, sagt er, ich habe eine große Entscheidung vor mir, ich muss einfach raus. Ich sage, das habe ich mir auch schon gedacht. Sie sehen so entscheidungsfreudig aus oder nicht? Das ist ja, wenn man Entscheidungen hat, dann hat man alle möglichen Figuren, die einem was raten. Ne? Und die Mütter spielen eine große Rolle. Hören Sie mir auf. Ich sage, ach, wissen Sie, ich glaube, die Entscheidung, die Sie treffen wollen, sollten Sie gar nicht treffen. Wenn ich das richtig sehe, wollen Sie heiraten. Oh, woher wissen Sie das? Ich sage, und Sie wollen einen Mann heiraten? Machen Sie es doch nicht. Wer sind Sie denn? Ich sage, wissen Sie, ich lebe mit dem lebendigen Gott. Und der hat mir so ein paar Informationen über Sie gegeben. Und ich möchte Ihnen nur den Rat geben, es nicht zu tun. Gott liebt Sie wirklich. Er hat einen besseren Weg mit Ihnen. Und dann fing er auch zu weinen und ich war auch ganz ergriffen von dem Ganzen. Dachte, ja, ist doch alles so ergreifend. Und dann haben wir uns anständig verabschiedet. Ich sage, ich gehe jetzt mal weiter. Sie wissen schon, was Sie nicht tun sollten. Ja. Ich habe den nie wieder getroffen. Ja. Aber ich erzähle diese Geschichte, um deutlich zu machen, dass es entscheidend ist, Zeiten des Hörens zu haben. Ja, wo immer du Zeiten des Hörens hast, bau sie ein in deinem Leben, in deinem Gebetsleben. Ja, die Zeiten des Hörens sind in meinem Gebetszeiten länger als die Zeiten des Redens, ja, wo ich einfach still bin und empfange. So, also erste Phase, eine Offenbarung empfangen. Zweite Phase, zweite Phase ist die Phase der Deutung. Die liegt immer noch bei dem Prophetischen, der empfängt. In dieser zweiten Phase passieren die meisten Fehler. Der prophetisch Empfangende fragt, was bedeutet das, was ich sehe, was ich höre? Was ist die Aussage? Prophetie ist kein Rätselraten. Wenn du ein Bild hast, sag nicht, ich sehe eine Banane. Ja, das baut keinen auf. Ja. Was soll das sein? Ich habe auch in dem Buch, und das ist ein fiktives Beispiel, ja, wo wo der Hauskreis zusammen ist und die wollen jetzt auch prophetisch, wollen mal prophetisch hören, und dann sagt eine junge Schwester, ich sehe eine Banane, ah, ich habe ein Bild, ich sehe eine Banane. Ja, ganzer Hauskreis, was will der uns sagen? Ja, sehen wir eine Banane? Was ist mit uns? Ja, und sie sind am sprachlos, und sagt der Hauskreis, lass uns weiter beten. Ich sehe in der Banane, ist ein Wurm, der Wurm ist drin in der Banane. Oh, der Hauskreis wieder, Herr, sind wir eine Banane mit Wurm? Was willst du uns sagen? Sind wir vielleicht die Würmer? Ist die Welt voller Würmer? Was willst du uns sagen? Großes Rätselraten. Ja, Hauskreisleiter wieder weise und sagt, lass uns weiter beten. Ich sehe diese Banane mit dem Wurmlicht in einer goldenen Schale. Da waren sie alle sprachlos. Und jetzt wäre das eigentlich, weil erstmal hätte, wenn du ein Bild siehst, schau so lange hin, bis es sich nicht mehr verändert. Nicht gleich das Erste, was du siehst, sondern schau, siehst du das ganze Bild, das manches vervollkommt sich. Und dann tut sich nichts mehr. Dann hast du das Bild vor Augen, Banane mit Wurm in goldener Schale. Herr, was heißt das? Die Aussage wäre, auch wenn du eine kostbare Frucht bist und selbst wenn der Wurm bei dir drin ist, wenn manches nicht in Ordnung ist, so trage ich dich in der goldenen Schale meiner Gnade. Ja, ganz starkes Wort. Wenn das jemand sagt, ist es ein reifes Wort. Aber wenn du sagst, ich sehe eine Banane, ist keiner aufgebaut. Verstehst du das? Oft musst du bei dem Prophetischen noch nicht mal sagen, ich habe ein Bild und das Bild beschreiben. Die Aussage ist entscheidend im reifen Umgang. Also, was bedeutet das, was ich höre? Zweite Kernfrage in der Deutung, wem gilt das? Gilt das mir? Gilt es der ganzen Gemeinde? Soll ich es an Frau Merkel schicken? Ist es ein Wort für die EU, Frau von der Leyen? Oder ist es ein Wort für unseren Kassierer? Was ist es? Für wen ist das Wort? Das kann ich ja einfach, das wird der Herr schon sortieren. Es gibt auch Worte, die für mehrere zutreffen. Gibt es alles in Versammlungen. Aber Frage zunächst, für wen? Und da gibt Gott manchmal, nicht immer, Leuten solche Hilfszeichen. Du wirst es wissen. Auch hier erzähle ich euch nochmal ein Beispiel. Das war auch irgendwo, weiß ich nicht wo, auch doch im Kansas City, im House of Prayer bei Mike Bickle. Da war eine große Versammlung. Wir waren am Preisen und Loben die ganze Nacht. Das war wunderbar und international. Und der Herr sagt, hier ist jemand, den möchte ich in die Außenmission schicken. Nach Schweden. Ich glaube, Schweden war es, ja. Aber der will nicht. Sag ihm, dass er soll. Ich sage, ja, Herr, das will ich gern machen, aber hier sind ungefähr 1500 Menschen, ich kenne drei. Da musst du mir jetzt helfen. Ja, der hat einen weißen Fleck hinten an der Hose. Einen so großen weißen Fleck. Herr, an was für einer Hose? Eine Jeans. Ja, okay, gut. Also wir haben weiter gelobt. Ich sage, wenn das vom Herrn ist, werde ich die weiße Jeans schon irgendwo sehen. Ja. Und wir gehen raus und kurz vorm Ausgang, buff, Jeans mit dicken weißen Fleck dran hinten. Ich sage, okay. Habe ich angesprochen, ich sage, hallo, wir sind aus Deutschland und so, pipapo, wer sind Sie? Ja, ich habe hier studiert und ich war auf der Bibelschule und ich sage, und jetzt sind Sie fertig, ne? Ja. Und jetzt geht's ab in die Mission. Ja, sagt er. Ich sag, und es geht wahrscheinlich nach Schweden, oder? Ich sag, ja, Schweden soll es sein. Ach, sagt er, das hat der Herr mir jetzt zum dritten Mal gesagt. Ich glaube, jetzt muss ich wirklich gehen. Ja? Er wollte nicht, ne? War es ihm zu kalt oder was weiß ich. Ne? Sind ja manchmal solche Sachen. Manchmal gibt Gott kleine Zeichen dabei. Noch Geschichten machen das lebendiger. Ich habe das dann gelernt. Ich sage, Herr, manchmal gibt Gott Worte. Es war auch auf einer Konferenz. Gott sagte, schreib bitte auf einen Zettel. Ich möchte, dass ihr in die Außenmission geht. Punkt. klassisches Modell. Ich denke, naja. Und der Herr sagt, steck den Zettel ein. Und wenn ich dir sage, du holst ihn raus, holst ihn raus. Völlig unkompliziert, Zettel eingesteckt. Ja, ist nicht mein Problem, du wirst mich erinnern, wenn ich das mache. Entweder soll ich den Zettel essen oder soll ihn wegschmeißen oder soll ihn jemand geben. Oder ich weiß es nicht, warum das ist. Hab's einfach gemacht, schadet ja auch nichts. Also ein Zettel. Ganze Konferenz läuft, dann lange Rede, kurzer Sinn, kommt ein Ehepaar zu mir. In der Mittagszeit können wir mit dir reden, wir kannten uns flüchtig. Wir können spazieren. Ich sage, ja, wunderbar, komm mal in die frische Luft. Und die reden und dann drucksen sie rum und sagen, naja, also offen gestanden, wir haben ein Problem. Wir sind hierher gekommen, wir haben einen Ruf in die Außenmission nach Afrika. Der Mann sagt, ich bin offen, aber meine Frau nicht. Die will nicht. Die sagt, das muss der Herr schon klar sagen. Ja, sagt sie, ich bin hierher gekommen, ich möchte es schwarz auf weiß vom Herrn haben. Sonst werde ich nicht gehen. Ja. Und dann hat der Herr mich, vielleicht hilft dir das. Ja. Das hat der Herr mir, glaube ich, für dich mitgegeben. Da war sie ganz traurig. Natürlich. Und heute würde ich sagen, das war nicht ganz klug. Ich hätte das anders machen müssen. Ja. Trotzdem, sie brauchte dieses Zeichen. Ja. Und ich will deutlich machen, das sind Hilfsmittel, die Gott gibt. Das sind sozusagen Stützen, die er gibt. Das Entscheidende ist bei der Deutung, was ist die Aussage, wem gilt sie? Und die dritte Frage, wie gibst du es weiter? Manchmal gibt Gott dir auch noch Hilfen, wann du es weitergeben sollst. Du musst nicht jedes Wort sofort sagen. In der dritten Phase, wenn es denn so ist, kannst du dieses Wort weitergeben, die Weitergabe. Erste Phase Offenbarungsempfang, zweite Phase Deutung mit den Fragen, dritte Phase Weitergabe. Ich schiebe hier nochmal ein, nicht jedes prophetische Wahrnehmen muss weitergegeben werden. Das ist auch für manche zunächst erstmal komisch. Es gibt die prophetische Gabe auch im Sinne einer, ich nenne das Navigationshilfe, zum Beispiel in der Seelsorge. Wenn du in der Seelsorge bist, da kann der andere ja gar nicht prüfen, der sagt, oh, ich weiß genau, was los ist, du brauchst mir gar nichts sagen, so ungefähr. Du hast eine therapeutische Screen, einen diagnostischen Screen praktisch, einen Empfang, aber ich würde nie dem anderen sagen, ach, ich sehe, was du auf dem Herzen hast, und das ist dir, würde ich nie machen, ja. Weil ich den anderen respektieren muss, dass er das muss geprüft werden. Und trotzdem hilft mir das oft. Dann stelle ich Fragen. Nehme ich nochmal ein Beispiel. Meldet sich ein junger Mann, das war in Hannover damals in der großen Gemeinde, meldet sich, ich möchte anschließend bei Ihnen beichten. Ich hatte ihn flüchtig wahrgenommen schon, war öfter in Gottesdienst. Ich sage, naja, gut, ich sitze nachher da in dem Nebenraum, ich erwarte Sie. Ich sitze da und der Mann kommt nicht. Ich sage, Herr, was hat er denn? Kannst mir jetzt schon sagen, sind wir schneller fertig, so ungefähr. Und der Herr sagt, ja, das ist zum Beispiel, hat er mir drei Punkte genannt. Ein Punkt war, dass er die Betriebskasse bestohlen hat, also aus der Betriebskasse Geld gestohlen hat. Und dass das ihn wohl am meisten belastet. Naja, ich dachte, okay. Er kam rein und war auch ganz geknickt, wie man das vom Bußfertigen erwartet. Er war weinend und kniete sich gleich hin und so und bekannte allerlei Sünden. Und ich sage, ist das wirklich alles, was dich belastet? Ich sage, ja, ich habe Hunger. Darf ich ihm eine Hilfe geben? Er sagt, okay. Ich sage, du arbeitest doch, oder? Ja. Habt ihr eine Betriebskasse dort? Und er fiel um. Er fiel um. Er war so schockiert. Und es war so, er hatte wirklich Geld entwendet aus der Betriebskasse. Ja, und ich sage, der Herr sieht das alles. Und er merkte, dass er offenbar war. Er hat die anderen Dinge auch noch benannt. Hat wirklich sein Leben radikal bereinigt. Hat das dann noch in Ordnung gebracht. Ist nachher ein leitender Mitarbeiter in der Kirche gewesen. Ein wunderbarer Mann, ja. Aber es war eine schwere Geburt. Aber ich darf das nicht manipulieren. Also die Gefahr der Manipulation ist zu groß. Nimm dich da ganz groß zurück in der Seelsorge, wenn du prophetische Eindrücke hast. In anderen Bereichen auch. So. Vierte Phase, die Weitergabe. Also es gibt prophetische Eindrücke, die gibst du nicht weiter, die sind praktisch dir selber zur Hilfe, dass du in einem anderen Charisma dienen kannst. Eine Heilung ist das auch manchmal so. Ja. Die Weitergabe möglichst demütig und bescheiden. Ja. Also nicht so, Leute, jetzt ich prophezei mal her, jetzt geht hier mal die Sause ab, sondern wirklich, du kannst dich immer irren. Das Wort Gottes ist immer da und du gebrauchst Formulierungen, die sind nicht gut und so weiter. Da brauchst du das Korrektur der anderen. Das heißt, du gehst nach vorne und wenn du es weitergehst, du sagst, ich habe folgenden Eindruck, ich glaube, dass der vom Herrn ist. Prüf doch bitte, ob das vom Herrn ist. Oder es kann sein, dass es hier einige gibt, die das besonders ansprechen. Oder dass es für eine Person ist. Manchmal gibt Gott auch klare Dinge mit, dass du genau weißt, für wen es ist, dann kann man das auch zielgezielt einsetzen. Ich hatte das mal in einem Workshop, da haben wir so Übungen gemacht, wie wir gleich noch eine machen. Man saß da zusammen und hört aufeinander und ich war übrig, ich hatte keinen mehr. Saß ich da rum, ich sage, ja, kann ich ja auch so für mich hören, hast du was für mich? Und er sagt, nee, für dich nicht. Aber Ich sah vor meinem inneren Auge eine sehr schwierige technische Konstellation von einer Kanalisationsanlage. Ich verstehe das nicht. Ja, brauchst du auch nicht. Ich sage, ja, warum sehe ich denn das von meinem inneren Auge? Das ist für jemand anders. Der hat Probleme in der Kanalisation seines Hauses und der ist schier verzweifelt. Und ich werde ihm helfen. Ich sage, ja, das will ich gern weitergeben. Aber wer ist es hier? Das war eine große Gruppe. Und der Herr gab mir, das habe ich, glaube ich, nur ein oder zweimal erlebt, einen Vor- und Zunamen. Ich weiß den gar nicht mehr. Einen vollen Namen. Für den ist es. Ich sage, oh, gut, kenne ich nicht. Ich kann ja nachher mal fragen, ob jemand hier ist. In dem Moment ging die Tür auf und jemand kam rein, setzte sich neben mich und sagte, entschuldigen Sie bitte, ich bin zu spät gekommen, ich hatte noch zu tun. Haben Sie ein Wort für mich? Ich sage, es kommt drauf an, wie Sie heißen. Exakt den Namen. Ich sage, ja. Ah, sagt er, das ist so was Tolles. Ich komme zu spät, weil ich ein Haus baue, oder wir sind im Hausbau begriffen und wir haben totale Schwierigkeiten mit dieser Installation. Das passt alles nicht, es geht nicht. Ich bin total verzweifelt. Und Gott sagt, ich kümmere mich drum, mach dir keine Gedanken. Ja? Und das war auch ganz bewegend, der kam dann vor ein paar Jahren nach Braunschweig und sagt, ich bin doch der mit den Rohren, Gott hat das alles gut gemacht und so. Ja. Also das gibt es auch mal, aber das ist die Ausnahme. So, Weitergabe, bescheiden, zurückhaltend auftreten, die anderen prüfen. Du gibst das ab, du bist nicht mehr dafür verantwortlich. Und dann die Prüfung. Reden, das wird jetzt zu weit führen, ein bisschen ausatmen, wir wollen auch pünktlich aufhören. Die vierte Phase ist die Phase der Prüfung. Wie prüft man? Erstens ist es mit dem Wort Gottes deckungsgleich. Wir haben das schon mal erlebt, wenn jemand kommt in die Gemeinde und sagt, der Herr hat mir gezeigt, ich soll den heiraten. Ich sage, das kann nicht sein, der ist schon vergeben. Das macht nichts, was der Herr sagt, stimmt immer. Ich sage, ja, was der Herr sagt, stimmt, aber was du hörst, nicht immer. Der ist vergeben. Ja. Und die Frau ist von Süddeutschland angereist, ja, hat ein Jahr lang geistlich gebaggert, also hat versucht, an den Mann reinzukommen, bis ich dann gesagt habe, pass mal auf, jetzt ist Schluss. Das ist nicht vom Herrn. In der Bibel steht, Ehebruch ist Sünde. Du mischst dich nicht in diese Beziehung ein. Und dann ist sie weggefahren und sie hat das auch eingesehen. Aber das war so, der Wunsch war so stark, in ihr einen Partner zu finden, dass sie das nicht mehr prüfen konnte. Ja. Also deckt es sich mit dem Wort Gottes? Ist dieser Mensch eingebunden? Hat er eine Beziehung?
Ich bin skeptisch bei Propheten, die von ganz außen etwas sprechen. Das kann mal sein, aber gesunder ist es, wenn du in einer Beziehung zu den Menschen stehst. Ja? Denn das hängt mit Liebe zusammen, einer Verantwortung, die du übernimmst für Menschen. Dann die Art und Weise, viele sagen, ist das ekstatisch empfangen? Bin ich ergriffen vom Geist? Die Ekstase spielt im neutestamentlichen Prophetie überhaupt keine Rolle. Das im Alten Testament schon eher. Im Neuen Testament spielt das fast keine Rolle. Es gibt nur ein einziges Beispiel, wo Prophetie in ekstatischer Form passiert. Und das ist bei Petrus, als er auf dem Söller steht, auf dem Dach und betet. Ja, hat er wahrscheinlich auch Hunger und Gott gibt ihm diese Vision mit dem Tuch. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Apostelgeschichte 10 ist das, glaube ich, ja. Und nimm und iss, und er war frommer Jude, sagt, es esse ich auf keinen Fall, dieses Gefiech, ja, das waren alles Tiere, die ein Jude nicht essen durfte. Und Gott sagt, was ich rein nenne, nenn du nicht unrein. Aber er hat das nicht kapiert. Und dann hat Gott gesagt, gut, Petrus, dann machen wir es anders, es klingelt gleich unten jemand, gehst du da bitte mit. Mach ich. Ja. Erst später hat Petrus die Zusammenhänge begriffen. Petrus konnte auf dem Sender offenbar nicht verstehen, ja. Man muss prüfen, ist Christus denn? Wie viel Christus ist drin? An die Würde des anderen im Blick behalten. Ja, Leute nicht bloßstellen. Bei Worten der Erkenntnis ist das ganz wichtig, dass du Leute nicht bloßstellst. Ich habe das erlebt, große Versammlung, Worte der Erkenntnis. Hier ist jemand, dann haben sie noch gesagt, stehen Sie bitte mal auf. Der Herr zeigt mir, okay, Sie haben Hämorrhoiden und Sie leben im Ehebruch. Aber er heilt Sie. Ja. Ja. Wer steht da schon in der Versammlung und sagt, hallo, alle wissen, ich habe Hämorrhoiden und lebe im Ehebruch? Was ist das denn? Ja. Ich sage mal so, es hört sich jetzt humorvoll an, aber ich habe solche ähnlichen Situationen erlebt. Und das ist einfach nicht, das ist nicht christusgemäß, so ein Umgang. Ja. Es dient nicht zum Bloßstellen. Wir sollen Leute nicht bloßstellen. Ja. Gut, jetzt machen wir mal einen Schlusspunkt. Viele Beispiele erzählt, aber die machen das lebendig. Hat einer eine Frage mitgebracht in diesem Workshop, wo er sagt, dazu würde ich gerne unbedingt was hören. Jetzt ist noch eine Chance. Alles schon abgegrast. Gut. Ansonsten, wer ein bisschen mehr kann, gerne das Buch, ich glaube, ich noch eins da, mal reinschauen. Das ist so ein Orientierungsbuch, ein Lehrbuch zu Prophetie. Was wir jetzt machen wollen, ist eine ganz schlichte praktische Übung. Wir bilden Zweiergruppen. Ich bitte mal darum, dass wir das machen. Möglichst jemanden, den du nicht ganz so gut kennst. Nimm deine Bibel mit, wenn du sie hast, und schreib Zeug.
Die Frage so schnell nicht eingefallen. Hast du auch Leute, die super, super viel haben, wo das mit dem Sortieren schwieriger wird?
Ja, das gibt es hier. Ich komme später. So. Okay, wer sucht noch? Meldet euch bitte, dass ihr euch findet. Hier ist noch jemand, der sucht einen Partner, Partner zum Hören. Bitte. Ach so. Wer sucht sonst noch? Meldet euch, dass ihr euch seht, dass ihr euch wahrnehmt. Sonst muss ich das alles... Hier steht doch niemand, oder ihr beide geht aufeinander zu. Bitte. So. Dann setzt euch bitte in Ruhe zueinander. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Wir machen jetzt einen Schnelldurchgang, aber der Herr kriegt das hin. Setzt euch einfach nebeneinander. Wenn ihr euch nicht kennt, kurz einen Namen nennen. Und dann bete ich, dass Gott euch in dieser Zeit der Stille etwas mitgibt für die andere Person. Herr, wir wollen jetzt hier wirklich, das ist so eine Art Experiment, aber wir laden dich ein, wir beten, Geist Gottes, setz das Charisma der Prophetie frei. Komm und gibt, dass wir einander dienen können, mit dieser köstlichen Gabe, dass wir einander auferbauen können. Nun sind wir einfach still, so 5 Minuten ganz still,
und hören. Wir machen jetzt hier mal einen Doppelpunkt. Ich habe da noch gar nichts gehört, ich war nur einfach dunkel bei mir oder was weiß ich. Wir gehen da mal ganz locker ran jetzt. Jeder weiß, wir sind hier in einem Workshop, der Herr weiß das auch. Aber versucht einmal einander das mitzuteilen, was ihr empfangen habt oder was ihr gehört habt, was ihr wahrnehmt. Und teilt es dem anderen mit, in aller Demut, dass er das prüft. Und wenn du jetzt hörst, dass ein anderer dir was sagt, möglicherweise im Namen des Herrn, das weitergibt, dann prüf alles, nimm das erstmal offen. Weissagen verachtet nicht, heißt es in 1. Thessalonicher Brief. Ja? Geh nicht mit Verachtung da rein, ja? Sondern achtet das, wertschätzt das und dann prüfet alles, heißt es, 1. Thessalonicher 5, am Ende das Gute behaltet. Ja? Und wenn du beim Prüfen nicht weiterkommst, dann such dir noch einen vertrauten Menschen, der das mit dir prüft. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr einfach austauscht und wenn ihr noch Zeit nehmt, kurz füreinander betet und dann gehen wir peu an peu zum Kaffee rüber. Es ist dann sowieso eine Murmelphase hier, also das kann dann fließend in den Kaffee überfließen. Ja? Also ihr habt, macht, setzt dann selber den Schlusspunkt bei euch zu zweit. Okay?